Das Thema Drogen. Es gibt spirituelle Lehrer, die sagen, dass schlimmer eine Drogen ist eigentlich immer der Kampf dagegen, also gegen eine Abhängigkeit, oder dass man das so sieht als Abhängigkeit, wenn man zum Beispiel eine Droge nimmt, also sei es jetzt auch Alltagsdrogen wie Alkohol oder Rauchen oder so. Ja, was kannst du zum Thema Drogen sagen?
Wenn es passiert, dann passiert es. Also schlimm, es ist alles eine Droge. Ja, wir sind als Körper, dieser Körper ist süchtig, was heißt süchtig? Nach Sauerstoff. Ja. Kriegt er keinen Sauerstoff, fällt er um und ist tot. Nach irgendwelchen Stoffen ist man immer irgendwo abhängig, sozusagen, von, als Lebensform, ja, von anderen Stoffen. Natürlich Stoffe, die eher schädigen als nähren, die kann man dann als Drogen sehen. Nicht? Aber schädigen ist auch relativ, weil bewusstseinsbildend und bewusstseinserweiternd. Also ich habe da nichts dagegen oder so. Ich kann da kein. Ist dir nicht selber ist halt nichts mehr. Ne? Das ist dann was anderes, dass man sagt, okay, das lasst man jetzt weg und das geht nicht mehr oder das will man nicht mehr. Das war letztes Jahr, bei mir das Rauchen, was nicht mehr ging. Jetzt ist das für ihn dran anscheinend. Obwohl ich gar nicht will, ne? Ich hätte gerne weiter so Kaffee trinken und so. Aber dann will halt der Körper nicht mehr und dann ist es halt auch okay. Aber im Prinzip habe ich da kein Thema damit, dass ich sage, pro ja, oder contra.
Du nicht, aber für Menschen zum Beispiel, die jetzt alkoholsüchtig sind, also die trinken, die das auch klar sehen und die auch sagen, ich will im Grunde nicht mehr, aber nicht können, nicht aufhören können.
Nicht aufhören können. Die brauchen ja. Hilfe.
Die brauchen Hilfe
und Unterstützung. Wenn sie den Willen äußern, die müssen halt auch den Willen zumindest einmal äußern. Ist immer wichtig, das, was man will, auch auszusprechen. Das ist halt die Magie des Universums, wo dann Hilfe auch kommen kann. Also aussprechen, ja, möglichst oft, dann kann Hilfe kommen. Dann, wenn die Hilfe kommt, auch annehmen. Ja, und dann beginnt halt wahrscheinlich wirklich ein Kampf und da muss man durch. Und das am besten mit Fühlen, wenn man jetzt da wirklich von einer Droge, von der man abhängig ist, sich befreien sozusagen möchte und sagt, so die will ich nicht mehr, das macht keinen Spaß mehr. Also nicht mehr ich habe meine Freude oder meine spirituellen oder auch nicht spirituellen Erfahrungen mit der Droge, sondern ich muss sie nehmen, weil der Körper sonst irgendwie rebelliert und eigentlich will ich ja gar nicht mehr. Also für diese Menschen kann man wirklich nur sagen, der beste Weg durch ist fühlen. Also nicht dann weglaufen vor diese Gefühle, die dann hochkommen, sondern die möglichst intensiv fühlen. Weil wenn die gefühlt werden, dann hat auch die Droge dann gar keinen Angriffspunkt mehr. Ja? Weil, meistens, kann man jetzt sich überlegen, Konzepte basteln, ob das mit Verdrängung zu tun hat oder was weiß ich, warum man das nimmt, aber egal wie, diese Entzugserscheinungen einfach möglichst bewusst spüren und möglichst Hilfe dabei haben. Also alleine geht das sicher schwer. Und wenn es nur ein Partner ist, der dann einen aushält, nicht, während man dann in irgendeinem Zug oder so ist. Eben das habe ich letztes Jahr mit dem Nikotin ziemlich gut erlebt. Dann bin ich dann wirklich da ins Fühlen gegangen. Möglichst und schauen, was alles hochkommt und sich das anschauen.
Du hast gerade Partner oder mit drogenabhängigen Menschen lebende Mitbewohner oder wie auch immer erwähnt, ist die Einstellung, dass jemand zum Beispiel eben mit dem Alkohol aufhören soll, wenn man mit dem zusammenlebt, ist die eher störend. Muss man das wirklich ganz akzeptieren und den Menschen
überlassen? Das ist irrsinnig hilfreich. Also für jemanden, der da weiß es nur wieder ein Beispiel von mir, speziell bei Nikotin, aber bei Alkohol ist sicher ähnlich und bei allen. Wenn man eigentlich selber gar noch nicht aufhören will, so richtig, ja, aber der andere macht Druck, das ist meistens, das führt meistens zum Gegenteil. Ja. Da wird dann das innere Kind angesprochen, das dann auch klein schon aus Trotz, ja, weiter raucht, weiter trinkt, was auch immer, weil es unangenehm ist, weil es nicht liebevoll ist. Ja. Also wenn, dann kann dann nur Liebe heilen, aber es ist zwar oft lieb gemeint, ne? Man will, dass der aufhört, entweder für einen selbst, weil man nicht aushält oder so, oder auch wirklich, weil man besorgt ist, es ist zwar lieb gemeint, aber es führt am Ziel vorbei. Ja. Es erzeugt Druck und der Druck lässt dann die Menschen wahrscheinlich noch mehr in die Droge gehen. Also sehe ich keinen Nutzen. Also wenn, dann geht das nur mit Liebe und dann nur mit Annehmen. Ja. Und entweder ist die Liebe so groß oder sie ist halt nicht. Das ist dann halt schwierig, wenn es dann in einer langjährigen Beziehung ist. wo sich das dann vielleicht mit der Zeit erst ergeben hat, dass jemand alkoholabhängig wurde und vorher nicht war, dann kann man natürlich nicht sagen, so, jetzt geht man aus der Beziehung, weil da habe ich keine Hilfe. Das ist dann natürlich eine schwierige Situation, aber da ist wahrscheinlich, wenn in einer langjährigen Beziehung einer anfängt zu trinken und der andere nicht und vorher hat er das nicht gemacht, dann zeigt es einfach schon, dass er da was dahinter sein muss. Also das kann dann selbst die Beziehung selbst sein, warum derjenige trinkt oder diejenige. Oder es kann halt Beruf oder sonstige Probleme sein. Meistens steht ja was dahinter. Es ist ja meist der Flucht vor irgendwas. Also gerade bei Alkohol stelle ich mir vor, wer wirklich abhängig davon ist, der ist ja nicht so, dass man das macht, weil so weil der Rausch so schön ist, vor allem wenn man es täglich jetzt zum Beispiel macht, also wirklich vollsüchtig ist, sondern dann ist man wirklich suchtkrank. Nicht? Und dann ist meist irgendwas anderes, meistens ein Gefühl dahinter, das man nicht fühlen möchte. Und das kann man dann auch schon nicht mehr fühlen, weil meistens dann wahrscheinlich der Entzug so stark darüber liegt von seinem Gefühl, dass man zu dem anderen Gefühl gar nicht durchkommt. Also muss man zuerst den Entzug spüren, ja, also wirklich diese Körpersymptome spüren, ja, und die annehmen und spüren, damit man da durch kann. Und das geht dann nur, eben wie gesagt, geht nur mit Unterstützung. Wenn die nicht da ist, ist es echt schwierig, vor allem von der Beziehung her. Wenn da Druck gemacht wird, das führt dann eher zu einer Flucht in den Alkohol, schätze ich mal. Ich kenne nur meinen Vater, der auch Alkoholproblem hatte, und das ist leider schon jetzt von mehr als 30 Jahre her, dass ich ihn zuletzt gesehen habe. Deshalb unter anderem, also der ist recht früh gestorben. Und bei dem war es, wenn ich mich da zurückerinnere, ich glaube, ich wüsste nicht, was der noch besser machen hätte können. Also es gibt wahrscheinlich auch Fälle, wo man gar nichts machen kann. Da war das wahrscheinlich nur eine Kriegsneurose, die da aufgearbeitet wurde, ich weiß es nicht.
Weil das Sachen dann wirklich ganz von alleine wegfallen, weil einfach die Zeit reif ist, das kann also auch
passieren. Das kann passieren, absolut, ja. Entweder wegfällt oder man braucht noch ein bisschen Willen dazu. Also ich muss von mir selbst sagen, wenn ich wieder das Beispiel Rauchen nehme, habe ich doch Willenskraft auch gebraucht. Ne? Ich habe so, nicht nur weil Osho, wenn man jetzt wieder irgendwann gesagt hat, das fällt irgendwann ab, nicht nur weil es er gesagt hat, sondern auch ich hätte das noch vor ein paar Jahren genauso gesagt wie er. Darum habe ich darauf gewartet, dass es abfällt. Irgendwann fällt es ab und so. Es ist nicht abgefallen. Ja? Und ich habe gemerkt, es geht aber nicht mehr. Da geht nichts mehr rein in die Lunge. Ich habe schon die leichtesten, dünnesten hochkommenden Zigaretten geraucht, die es nur gibt. Und also rein Bier und was weiß ich. Aber trotzdem, da ist nicht. Und ich habe gern, ich habe noch immer gern geraucht. Das hat mir Freude gemacht. Also ich habe gern geraucht, aber es ist nichts mehr in die Lunge reingegangen. Ich habe richtig gemerkt, nee, das kann ich nicht mehr einatmen. Jetzt muss ich aufhören. Das war wirklich schon ein willentlicher Entschluss. Der ist schon oft notwendig, glaube ich schon. Also das mit dem Abfallen wird wahrscheinlich manchmal passieren, aber ich glaube, das ist die Ausnahme. Und ich bin mittlerweile auch wieder in Frieden mit dem Willen. Ja? Dass man sagt, okay, dann will ich. Dann ist das Ich eigentlich der Willen wollen darf. Und dieses Wollen ist dann auch durchaus, das ist dann eine Funktion im Ich, das da benutzt wird, vom Ganzen sozusagen, um dann das geschehen zu lassen, dass es aufhört.
Ja, muss überhaupt ein Ich da sein?
Nee.
Kann Wollen einfach
kann eigentlich fällt mir das noch besser. Eigentlich ist es reines Wollen. Ja.
Ein Wollen, was einfach passiert, ne? Also ohne dass jemand
genau.
Da ist, der
plötzlich ist ein Wollen da.
Ja,
so, ja. Kann man so sagen, ja.
Ich erinnere mich, dass Osho immer gesagt hat, ja, wenn ihr raucht, dann möglichst bewusst, möglichst genießen, möglichst langsam, möglichst eben bewusst. Und dann gab es extra Raucherecken, und wo die Leute dann...
Meist waren das dann die Orte, wo auch am meisten soziale Gespräche dann oft stattgefunden haben. Und dann war es halt dann wieder nicht so bewusst, weil dann hat man da geraucht und hat sich nebenbei auch noch unterhalten. Aber prinzipiell ja, diese Smoking-Tempels und so, das war schon die Möglichkeit, meditativ zu rauchen. Ja. Hat aber bei mir nicht zum Aufhören geführt. Also das sind halt auch Vorstellungen, ne, die nicht unbedingt immer zum Ziel führen. Weil vor allem, wenn man gerne raucht und auch wenn der Körper abhängig ist, dann bedeutet es bewusst nur, dass man wahrnimmt, wie toll die Erfahrung eigentlich ist, wenn das Nikotin in den Körper einschießt. Weil das ist schon ein Kick, ne? Den kann man schon ganz bewusst wahrnehmen.
Ja, weil wir sowieso immer wieder auf Osho zurückkommen. Okay. Osho hat ja auch viel über den New Man, also den neuen Menschen gesprochen. Hast du bestimmt auch gehört. Ist der schon da oder ist es das, was jetzt erwartet wird oder aufblühen könnte, sollte?
Das war bei ihm so Zorba, der Buddha oder so. Ne? Das sind halt auch so Sachen, solche Konzepte. Im Nachhinein habe ich da auch so einen gewissen Abstand dazu. Ne? Da sehe ich auch, das war halt in der Zeit damals und damit würde er sicher auch heute auch noch punkten. Aber da sehe ich schon auch, wo er sich auch teilweise ein bisschen, ich will nicht sagen, verloren hat in solche Idealkonzepte. Also da kann ich ihn auch ein bisschen kritisch betrachten. Ich sehe schon einen neuen Menschen, aber der hat mit dem, wie ihn Osho sich vorstellte, nicht so viel zu tun. Das ist nicht so dieser zweihundertste Buddha. Die Menschen sind an und für sich, große Bereiche der Menschen sind bewusster geworden. Ja? Aber ich sehe gleichzeitig auch, dass dieses Feiern, was er sich noch viel mehr vorgestellt hat, vom Feiern des Lebens, also der Zorba-Anteil, der ist gar nicht so groß. Also das Buddha-Hafte ist mehr in die Menschheit gekommen noch seit. Ja, und das ist auch, also auch bei den Jungen, ohne dass sie irgendwas Spirituelles machen, die sind bewusster. Ja. Und das, was nachkommt, ist teilweise, wirklich teilweise zumindest, viel bewusster, auf einer breiteren Masse sogar. Aber das ist halt der evolutionäre Prozess, der von selbst passiert. Da braucht man gar nichts dafür tun. Ne? Also damals war ja so die Vorstellung, dass die Menschen sich verwandeln, indem sie an sich arbeiten. Ja? Ich sehe aber so eher, dass es von selbst passiert. Aber halt dann durch Existenz, durch die Evolution, durch eine nächste Generation. Und da sehe ich dann die vorhergehende Generation als Feldbereiter, als die Früchte halt, die gesät haben, und die Ernte ist halt dann in anderen Generationen, ja, weil das dann so in Wellen kommt, und das ist eigentlich der Nutzen, der da passiert, oder einfach nur die Bereitschaft, wenn die Menschheit sagt, wir wollen dorthin, ja, dann hört es das Universum, man kann sich das so vorstellen, und bringt dann die Menschheit auch wahrscheinlich dorthin, aber nicht die Menschheit, die jetzt ist, sondern das dauert halt, das geht nicht so, sondern das dauert dann halt so Entwicklungen dauern dann 20, 30, 40 Jahre und dann hat sich die Menschheit plötzlich verändert. Ne? Die Konzepte hat ja schon Aurobindo gehabt, ne? Ursprünglich, ne? Mit den neuen Menschen, den er da runterziehen regelrecht wollte aus den spirituellen Sphären. Ne? Aber eigentlich eher auch in die nächste Generation, und das geschieht. Das geschieht wirklich.
Was kannst du zu dem Schlagwort sagen, die Welt ist überbevölkert?
Ist sie wirklich, ja. Es ist wahrscheinlich, ne, mit unseren heutigen technischen Möglichkeiten wäre es für alle genug da, aber wenn man sagt, es ist für alle genug da, meint man immer die Menschen und meint die Natur. Natürlich könnte man den Planeten so machen, dass wahrscheinlich auch 10 Milliarden Menschen drauf Platz haben und genährt werden können, wenn wir da weiter diese Tierfabriken haben und diese ganze industrialisierte Lebensmittelerzeugung, aber das ist nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht spirituell ist, es ist einfach generell nicht richtig, weil es führt in den Untergang. Ja, also irgendwann würde das dann explodieren und das hat keinen Sinn. Also man muss da wirklich zurückgehen und wir sind absolut überbevölkert. Also.
Ja, Osho hat ja damals vorgeschlagen, dass man eine ganze Generation keine Kinder kriegen sollte.
Schwierig. In China haben sie das teilweise so gemacht mit dieser Pille. Also verordneten Pille, dass nur ein Kind pro Familie gehen darf, mit Ausnahmen. Das hat auch halbwegs funktioniert. Ne? Der Osho hat ja den Vorschlag gegeben, mit Indern. In Indien wollte er so machen, dass sich viele freiwillig sterilisieren und dafür Prämie kriegen. Das finde ich keine schlechte Idee. Ich bin selber sterilisiert, habe aber schon 2 Kinder. Aber das Problem sieht man jetzt in unserer Gesellschaft, was dann passiert, ist die Überalterung. Da muss man auch das rechtzeitig berücksichtigen, dass man dann ein Loch hat von einer Generation, die ja nicht werktätig ist, und irgendwann hat man dann lauter 70-, 80-Jährige, die eigentlich eine Pension wollen, hat dann gleichzeitig lauter 20, 30-Jährige, die studieren wollen, und dazwischen hat man niemanden, der sowohl die Pensionen als auch das Studium zahlt. Also da muss man noch tiefer gehen. Ja, da, so eine einfache Lösung, da muss man dann schauen. Ich finde die Ansätze gut, ne? Aber man sieht auch in China, werden sie so ein Problem kriegen mit der Überalterung, und bei uns ist sie ja überhaupt schon da, weil da war ja eine freiwillige Geburtenkontrolle, die sich ergeben hat, auch durch die Befreiung der Frau, die Emanzipation der Frau, dass bei uns eigentlich der Durchschnitt nur mal knapp über ein Kind liegt pro Familie. Also das, was in China erzwungen ist, haben wir in Europa freiwillig gemacht, und da stolpern wir jetzt in solche Probleme. Ne?
Ja, China hat ja auch seine Probleme, dass nämlich, wenn die Leute ein Kind nur haben wollten, die wollten halt lieber nur einen Jungen haben.
Das
und
nächste.
Jetzt fehlen die Frauen. Ne? Die Männer finden keine Frauen. Ne? Also, das, ja, das.
Also, da wird es schwierig eben. Ja? Also, vor allem jetzt mit dem Jungen, wenn es dann noch so andere Gründe hat. Aber das Problem haben wir nicht so. Ich weiß nicht, warum das in China ist. Es hat ja meist andere Gründe. In Indien gibt es ja auch den Grund, warum viele Kinder sind, vor allem wenn es Mädchen gibt, kriegt man so lange Kinder, man braucht zumindest zwei Jungen. Dort ist ja ein religiöser Grund, weil nur der Junge, der älteste Sohn, entzündet das Feuer, wenn man stirbt. Ja? Also braucht man zumindest zwei Söhne, damit es einen Ältesten auch noch gibt, wenn man stirbt. Und das ist eigentlich der Grund, warum in Indien zum Beispiel die Söhne begehrter sind. Der andere Grund ist, dass die Mitgift. Ne? Auch in Indien wird erwartet man, wenn eine Frau heiratet, dass fast der Jahresgehalt oder sowas an Mitgift gegeben wird. Das heißt, ab der zweiten Tochter ist das Heiraten für einen Mann ein Minusgeschäft. Einmal hat er ja bekommen, ne? Und das bringt die Leute in Ruin, also solche Systeme. Und die sind dann oft schuld daran, dass ein Junge sein muss. Aber da müssen diese Systeme weg davon. Ne? Aber das haben wir in Europa Gott sei Dank nicht. Aber wir brauchen da dann trotzdem eine Lösung. Aber bei uns funktioniert es zumindest so, dass jedes Männchen ein Weibchen findet. Und langfristig ist natürlich ein Weg, dass die Bevölkerung zurückgeht. Irgendwann werden wir aus den geburtenstarken Jahrgängen wegsterben. Das ist halt so. Und spätestens dann ist das Problem gelöst. Quasi, das was durch dieses Loch entsteht. Und bis dahin muss man sich aber im Vorfeld halt einen möglichst sozialen Weg finden, wie man das abfedert, ne? Damit trotzdem das Leben dann auch noch lebenswert bleibt und das halt der Versorgung da ist. Ne? Da ist noch die Politik gefragt, sich da was einfallen zu lassen. Aber wahrscheinlich wird schon in die Richtung gehen, dass alle gleich wenig bekommen oder so. Ne?
Ja, mich hat noch interessiert noch ein Thema, und zwar gesund sein und krank sein. Mhm. Ist das einfach Spiel des Lebens, wer gesund ist und wer krank ist? Also man hört zum Beispiel von Leuten, die sich jahrelang biologisch ernähren und dann trotzdem Krebs bekommen. Und ist es ja, spielt das Leben einfach so? Ist das eine große Lotterie oder wie siehst du das?
Beides, ist sicher beides. Einerseits ist sicher auch genetisch quasi die Körper, die gesünder sind und die kranker sind, wo man gar nichts machen kann, wo man auch sich befreien kann von dem Gedanken, etwas falsch gemacht zu haben, ist die eine Seite, ja, der Materie sozusagen. Die andere Seite ebenfalls der Materie ist, dass man sehr wohl was machen kann, nämlich die Hälfte, die nicht genetisch ist, das ist wie bei der Erziehung. Ne? Irgendwas kriegt man von den Eltern mit, irgendwo wird man erzogen. Und genauso wird man auch von einem Gesundheitsbewusstsein erzogen. Ja, Stress erzeugt Krankheit. Ja? Wenn das Leben nur von Stress geprägt ist, weil man, was ja wieder spirituelle Gründe oft hat, weil man getrieben ist, weil man die Wahrheit nicht kennt, wenn man glaubt, sich immer wieder befriedigen zu müssen mit materiellen Dingen, um mehr verdienen zu müssen und leistungsfähig zu sein, dann hat man auch mehr Stress, ja, und zahlt damit. Zahlt dieses Mehreinkommen, den höheren Lebensstandard oft mit der Gesundheit. Oder man folgt nicht der Wahrheit und das erzeugt Stress. Ja, ist bei einem Partner oder bleibt, ja, oder in einem Job bleibt man ewig, obwohl es nicht passt. Ja, also da gibt es viele Gründe, die dann schon zu Krankheiten führen, wo es einfach auf der materiellen Ebene, auf der normalen menschlichen Ebene viele Möglichkeiten gibt, eigentlich zu sagen, weniger Krankheit wäre möglich. wäre wirklich möglich. Oder auch nur das Annehmen. Ja, wenn ich den Schmerz, die Krankheit annehme und nicht dagegen kämpfe, dann habe ich vielleicht nicht weniger Krankheiten, aber ich leide weniger unter den Krankheiten, ich leide weniger unter dem Leid, wenn ich es annehme und spüre. Manche werden auch transformiert durch Spüren, manche Krankheiten, durchs volle Spüren. Ja. Und manche bleiben trotzdem, und man kann es zumindest annehmen und dann gehört es dazu. Das ist so diese Halb-Halb-Ebene, ne? Dass man manchmal was tun kann und manches mal nicht. Beides materiell gesehen. Und von der spirituellen Ebene ist aber sicher so, dass ohnehin alles geschieht, wie es geschehen soll. Da ist auch Krankheit absolut okay und gehört dazu. Da ist es wirklich ein Spiel, das ist halt Teil des Lebens. Teil des Lebens ist auch Sterben. Ne? Und da gehört es dazu. Und manche haben dann diesen Weg und dieses Schicksal und manche einen anderen Weg. Bei manchen spielt Krankheit mit, bei anderen spielt dann halt Armut mit, bei anderen spielt wieder, jetzt wenn ich die negativen Sachen aufziehe, irgendein Beziehungsleid mit oder das kann Partner finden oder emotionale Probleme oder finanzielle Probleme. Jeder hat dann quasi sein eigenes Kreuz, das halt dann immer gerade so groß ist, wie man sie tragen kann. Würde ich so sagen. Und natürlich hoffentlich auch positive Sachen. Und manche leiden halt jahrelang. Aber da, wenn es jahrelang irgendein Leid ist, da ist schon oft so, dass manches auch selbst gemacht ist.
Mir tun die Leute immer leid, die, sagen wir, jetzt krank werden, dann wird ihnen auch noch gesagt, ja, du hast das und das und das.
Absolut,
und
du hast ja gezögert.
Falsch gemacht.
Und, ja, absolut, ja, darum habe ich dazu zu sagen. Weil das erzeugt dann noch mehr so dieses Anklagende, ne? Du bist schuld. Ne? Letztlich ist man nicht schuld, man ist ja gespielt als Marionette, letztlich ist man überhaupt nicht schuld. Aber solange da ein Wille ist und ein Ich ist, manchmal ist es dieses Getriebensein, was bei manchen Menschen, also es gibt da eben unterschiedliche, welche, denen das wirklich passiert, dann ist das Leben, was da gelebt werden will. Ja? Und dann gibt es andere, die sich selber sozusagen antreiben, ja? Und da ist es dann selbst gemacht. Die nicht auf den Körper hören. Ja, also da gibt es einfach zwei Unterschiede. Das ist so wie beim Satsang, wo einer kommt, der eh fast kein Ich hat, dem kann ich nicht das Recht auf das kleine Pflänzchen auch noch drauf treten und sagen und vernichten. Ne? Und dann gibt es aber die anderen, die mit einem riesen Ego reinkommen, wo man sagt, hey, bringt mir das einmal ein bisschen runter.
Ne? Luft drauf.
Ja, oder so. Ja. Und so ist bei der Krankheit auch. Da gibt es eben die, die nichts tun können und da ist dann das Beste, sich dem hingeben. Dann ist es dieses Leben, das so gelebt werden will. Da hat man dann nichts falsch gemacht, das ist klar.
Aber Schuld gibt es im Grunde nicht, weil
ich meine... Schuld gibt es prinzipiell nicht.
Gibt es prinzipiell nicht.
Das ist keine Frage von Schuld.
Weil das Leben passiert einfach und wenn es so passieren soll, dann passiert es so. Und
genau.
Dann im Grunde ist keiner da, also kann auch keiner Schuld haben. Thema Opfertäter. Also es gibt ja, viele sagen, Opfer und Täter, das hängt irgendwie zusammen, die haben sich angezogen, da besteht irgendwie eine Verbindung, was weiß ich, vielleicht sogar eine karmische oder sonst was. Ich habe sogar letztens jemand sagen gehört, jedes Opfer hat auch immer die Täterqualität. Das fand ich nun sehr extrem, dass man einem armen Opfer, ich sage jetzt mein in Anführungsstrichen armen Opfer, auch noch sagt, das passiert dir, weil du das hättest selber tun können, wird da einfach zu viel reininterpretiert? Ist das nicht einfach auch das Leben, was spielt? Wie siehst du das?
Ja, reininterpretiert wird immer. Ne? Selbst dieses Opfer und Täter kann immer zusammen und so, das ist ja schon Art Interpretation, wobei es schon manchmal so scheint, als würde manche Opfer das dann anziehen. Ne? Das ist dann wie ein Spiel. Das klingt jetzt brutal auch, ja? Aber in diesem Lebensspiel ist dann so, dass irgendjemand das Opfer spielt und irgendjemand den Täter. Letztlich ist es aber so, dass wir beide vom selben gespielt werden. Ja? Das ist ja ein, wir sind ja alle eins. Ja? Das ist ja dieses Anziehen, ja, wenn jetzt da wer sagt, die ziehen das an, dann würde man schon davon ausgehen, dass dass da individuelle Personen werden. Und im Prinzip lebt da das Leben leider auch solche Dramen, ne, sozusagen, und Tragödien. Und irgendwer, das klingt brutal, aber irgendjemand muss halt auf der Bühne dann stehen und diese Rolle spielen. Und das ist ja eh immer der gleiche. Ja, das ist ja nur die Rolle, die dann sozusagen, das ist die Opferrolle, die dann da sichtbar ist. Ja, aber wenn man reinschaut, ist in jedem der gleiche drinnen, egal ob das Opfer oder Täter ist. Und da gibt es weder Schuld auf der einen und letztlich auch nicht auf der anderen Seite. Also weder beim Opfer, das da irgendwas anzieht. Ja. Das ist wie wenn ich mit zwei Marionetten spiele und da habe ich jetzt auf der einen Hand den Kasperl, auf der anderen das Krokodil und der eine schlägt den anderen oder der andere eine frisst den anderen und das sind aber beides meine Hände.
Das ist klar, auf der absoluten Ebene ist nur eins, aber jetzt auf der Ebene von Formen.
Auf der Ebene von Formen sind alle diese Interpretationen teilweise auch richtig. Ne? Das hat dann schon was. Da ist es auf der psychologischen Ebene energetisch so, dass ein Opfer einerseits anzieht. Das ist schon, weil das wird dann oft so lange gespielt, bis dass derjenige in seinem Lebensprozess, ja, in seinem Lebensfilm, das durchschaut, diese Opferrolle, und ablegt. Ja, oft ist es so. Manche Opfer sind dann nur zufällig. Also es ist vereinfachend, ja, das Leben ist viel komplexer, als wenn man jetzt jede Opferrolle so sieht und jede Opferrolle zieht an. Also wenn, dann sind es diese Opfer, die immer dasselbe anziehen. Dann ist es so eine Art von Opferrolle. Dann ist es ein, wenn die Täter austauschbar sind, aber das Opfer immer der gleiche bleibt und dem passiert auch immer das gleiche, dann hat es schon auch mit dem Opfer zu tun. Wenn es aber Zufallsopfer ist und das passiert nur einmal im Leben und der Täter, der das macht, der hat das aber schon bei 100 Menschen gemacht, dann ist es ein Täter sein Programm. Ne? Also komplett ergänzen muss sich das nicht immer. Ja, das heißt, die eine Seite ist dann meist zufällig gespielt. Ja, auch der Täter kann ein Zufallstäter sein, der vielleicht irgendwas nur einmal macht, ja, oder so. Und auch auf der Opferseite kann das Zufallsding sein. Und dann war man halt einfach nur zum falschen Moment am falschen Ort. Ja, und dann ist das halt passiert. Aber wenn sich Sachen wiederholen, sobald da ein Muster ist, ist das eigentlich ein untrügliches Zeichen, dass es mit einem selbst zu tun hat. Und dann kann man nur schauen, aus beiden Rollen rauszukommen. Beide Rollen sind also unangenehm, denke ich mal.
Wie kommt man da raus?
Also als Opfer, als Täter weiß ich es nicht. Da müsste ich sehr in mich gehen. Ob ein Täter da selber raus, der kommt eigentlich wahrscheinlich sehr leicht raus, indem man nur den Entschluss fasst, nicht mehr sowas machen zu wollen, ich das weiß ich nicht. Aber bei einem Opfer ist so, dass das Sehen eigentlich schon irrsinnig viel bringt. Das Sehen, dass man dass man einmal die Rolle spielt, dass diese Rolle gespielt ist, dass man gespielt wird und dass man dann in dem Moment, wo es passieren könnte, also einfach die Zeichen möglichst früh erkennen. Ja, meistens hat es ja damit zu tun, dass man in eine Starre kommt, also nichts tut. Ja, und das ist da dann genau das Verkehrte. Ja, dass man da aktiv bleibt, also im Fluss bleibt, ja, und sich nicht erstarren lässt und die Gefühle, die da zu fühlen sind, fühlt. Ja, weil meistens ist ja eine Verankerung in der Vergangenheit passiert. Irgendwo beim ersten Mal, wo man noch ein Zufallsopfer war. Ja, und da ist eine Verankerung passiert und sobald sich im Außen etwas scheinbar wiederholt, kommt man möglicherweise in so eine Starre. Ja, oder auch nicht starre oder verhält sich komisch. Und dadurch wird mir wahrscheinlich der Täter erst interessant, weil dann fällt das auf. Das ist wie in der Tierwelt. Ja? Ein Löwe sieht eine Gazelle. Ja? Und die bleibt stehen, alle anderen laufen weg. Aber die bleibt stehen. Ja? Und die reißt er dann sozusagen. So ähnlich ist das. Und das heißt, man wird auffällig. Ja? Und das kann man nur, indem man die Gefühle, die dabei hochkommen, die unterbewusst hochkommen aus der Erinnerung heraus, aus der unterbewussten Erinnerung, andere Vorgänge, die dann fühlt und atmet, ja, und vollbewusst wahrnimmt.